Hallo und herzlich willkommen zur Flimmerstunde mit Julia. Und heute im Studio sind
Pia,
Franzi
und Cora.
Sehr schön, wieder eine schöne Damenrunde hier. Und wir haben ja auch uns einen Frauenfilm ausgewählt, den wir gemeinsam geguckt haben, nämlich Tar. Läuft aktuell immer noch im Kino. Noch, wer weiß wie lange noch. Lief letztes Jahr auf der Biennale in Venedig im Herbst und hatte seinen offiziellen deutschen Kinostart, glaube ich, jetzt Anfang März. Und Hauptdarstellerin ist Kate Blanchett. Todd Field heißt der Regisseur, der erst zwei Filme wirklich vorher gemacht hat. Irgendwie auch Schauspieler ist, also wenn man ins Wikipedia-Eintrag guckt, ist eine unendlich lange Liste an Filmen, wo er als Schauspieler mitgespielt hat, aber das ist erst sein dritter Langfilm gewesen, wo er auch Regie geführt hat. Er ist California. Kate Blanchett ist Australierin und gedreht wurde der Film vor allen Dingen in Berlin, in Deutschland, in Dresden. Die gibt es also noch ein paar Nebendarstellerinnen, das ist eben Nina Hoss, ziemlich bekannt hier in Deutschland, würde ich mal behaupten. Und wir haben noch eine Französin, die Noémie Merlant. Mir ist hier aufgefallen, in dem das Porträt einer jungen Frau in Flammen von Céline Sciamma, da hat sie mitgespielt. Und wir haben noch eine junge Cellistin, die auch von einer deutsch-britischen Cellistin gespielt wird. Das ist ihr erst Spielfilmdebüt. Sophie Kauer heißt die. Also es ist ein eher europäischer Film geworden, finde ich persönlich. Da können wir, glaube ich, später nochmal drauf zurückkommen. Ich weiß nicht, also ein Mann, der Regie führt und auch das Drehbuch schreibt, das ist ja erstmal, naja, etwas Standardmäßiges, würde ich jetzt sagen. Aber die Story von dem Film um eine Frau, eine Dirigentin, eine Mitvierzigerin in der Mitte des Lebens angekommen, von Kate Blanchett gespielt, eine hervorragende Schauspielerin, und Todd Field hat gesagt, ohne Kate Blanchett hätte er diesen Film nicht gemacht. Also die Rolle wäre quasi für sie zugeschneidert gewesen, von vornherein. Habt ihr da so vielleicht eine ganz kleine Meinung dazu, zu dieser Idee von Todd Field, einen Frauenfilm zu machen, mit Kate Blanchett diesen Frauenfilm zu machen? Nur mal so ganz kurz.
Also ich glaube, da hängt wahrscheinlich sogar was Systemisches hinter, denn der Film zeigt ja, wie sie sich im System verhält und sich dem System anpasst. Und sofern es nicht eine Frau macht, die quasi dieselben Erfahrungen hatte, ist es, glaube ich, recht schwer, das einmal so zu zeigen, weil sie ja ihre Macht missbraucht. Und das kann, oder beziehungsweise viel Macht hat und diese auch missbraucht. Und das ist ja normalerweise eher was Männer machen. Mhm. Also wegen dem System will ich an diesem Punkt kurz sagen. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht einfacher für einen Mann, weil der im übertragenen Sinne nicht unbedingt, aber im übertragenen Sinne einigermaßen Erfahrung damit hat, wie es ist, in einer Machtposition zu sein.
Als Mann.
Genau. Mhm. Ja.
Also ich würde auch sagen, da vermischen sich auf jeden Fall ein paar Sichtweisen in diesem Film. Und vielleicht ist das ganz gut, da so eine starke Schauspielerin in der Hauptrolle zu haben, die auch, kann man schon vorwegnehmen, nicht ganz eindeutig weiblich rüberkommt. Und dann eben einen Mann als Regisseur hier zu haben, so ganz klassisch, was sich ja widerspiegelt in der Geschichte. Nominiert war der Film ja dieses Jahr bei der Oscarverleihung. Kate Blanchett, glaube ich, für die beste Rolle, Hauptrolle. Ich glaube, auch für Regie und Drehbuch war er nominiert. Und das auch zu Recht, meiner Meinung nach. Und natürlich für den besten Film war er auch nominiert. Gewonnen hat er nichts. Allerdings muss ich sagen, Kate Blanchett hat ja schon zwei Oscars. Sie wäre dann mit einem dritten Oscar in die Riege der sehr wenigen Schauspielerinnen aufgestiegen, die drei Oscars haben. Das sind, glaube ich, nur zwei oder drei andere noch. Meryl Streep zum Beispiel. Also das ist dann schon ein Olymp, für den sie da geadelt würde. Den hat sie verdient, meiner Meinung nach. Aber vielleicht kommen da ja noch zwei, drei andere Filme. Und sie kann den schon noch einholen irgendwann. Und wird ihn vielleicht auch einholen, sage ich jetzt mal so voraus. Und bei Todd Field, der hat hier echt richtig gut abgeliefert, meiner Meinung nach. Ihr könnt mir widersprechen. Aber es ist natürlich so, wenn das erst sein dritter Film ist, dann muss er vielleicht nochmal nachlegen. Aber mal gucken, vielleicht kann man da ja noch das ein oder andere Tolle von ihm erwarten, wenn er sich so viel Zeit immer lässt zwischen seinen Filmen und dann halt ganz akribisch plant. Mal schauen. Mhm. Will jemand von euch mal ganz kurz eine Synopsis machen, was eigentlich passiert, wer Lydia Tarr überhaupt ist? Ich glaube, das weiß man zwar, aber ich würde es hier an der Stelle doch nochmal wiederholen.
Na, also ganz kurz zusammengefasst kann man ja einfach sagen, also Lydia Tarr ist Chefdirigentin eines deutschen Orchesters und damit die erste Frau in dieser Position tatsächlich. Und sie hat auch mehrere Preise gewonnen. Ich weiß nicht, da gibt es auch nochmal einen bestimmten Begriff irgendwie für, was auch sehr einzigartig ist.
Wird am Anfang vom Film geklärt.
Genau.
Also ich habe es nochmal nachgelesen. Sie hat sowohl einen Emmy, einen Grammy, einen Oscar und einen Tony Award gewonnen. Also sozusagen alle wichtigsten Preise, die man so gewinnen kann. Und das ist wohl sehr wenigen Menschen nur gelungen. Deswegen, das macht sie auch zu was Besonderem. Also sie ist sehr erfolgreich, das kann man zusammenfassend sagen.
Mhm. Vor allem auch hat sie ja auch ihr eigenes Buch veröffentlicht mit dem Titel Tarr on Tarr. Das bei einigen Leuten auf jeden Fall zum Schmunzeln angeregt hat, würde ich mal sagen.
Genau. Und sie ist Dirigentin der Berliner Symphonie und ich glaube so einleitend, ich finde das auch sehr schön gemacht, ne, weil sie ja dieses Interview über das Buch hat und gleichzeitig kriegen wir immer so hingeschmissen, was sie noch alles gemacht hat, irgendwie so ein bisschen journalistisch erzählt auch, war definitiv in der New Yorker Philharmonie auch als Dirigentin, das habe ich mir gemerkt, was ja auch, glaube ich, das renommierteste in den USA ist. Irgend sowas. Also das wird einem so richtig hingebrettert am Anfang des Films, der ja interessanterweise auch mit einem Vorspann beginnt. Ich habe lange keinen Film mehr gesehen, der mit einem Vorspann beginnt, wo nicht so ein kleiner Film im Film ist, sondern wo einfach nur was, so Post-Credit nennt man das ja, so was nach dem Film läuft heutzutage, wer da mitgewirkt hat und so weiter. Das läuft am Anfang und wir hören im Hintergrund ein bisschen Musik und Geräusche. Stücke Schuhe zum Beispiel. Genau, das fand ich schon schön gemacht. Ja, aber letztendlich, worum geht es in dem Film? Wir gucken ihr zu im Endeffekt, also wir steigen eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere ein und gucken dann zu, wie das auseinanderbricht. Kann man das so zusammenfassen?
Ja.
Ja, dann haben wir es ja schon.
Ja, oder? Dann können wir jetzt Schluss machen. War schön mit euch.
Nö, wir machen jetzt erstmal Musik. Mahlers Fünfte oder sowas. Naja, es wird ja viel Konzertmusik gespielt in dem Film. Und wir haben noch Hildur Gudnadottir, eine isländische Musikerin, die hier den Score noch beigeliefert hat. Und ehrlich gesagt, ich kann mich überhaupt gar nicht dran erinnern. Er ist so gut in die ganze Filmgeschichte eingewoben und lässt Raum auch für diese Orchesterpassagen. Und wahrscheinlich ist er deswegen gar nicht mal so verkehrt. Aber ich kann mich nicht erinnern. Muss ich gestehen. Könnt ihr euch erinnern?
Ich kann mich auch nur erinnern, dass sie irgendwie Stücke genannt haben von Bach oder weiß ich nicht. Und ich konnte jetzt auch nicht unterscheiden, ob das jetzt Bach war, den sie da eingespielt haben, oder Hildur. Also.
Wir machen also erstmal eine musikalische Pause. Lydia Tarr, wer ist das eigentlich? Was ist das für eine Figur, die uns hier vorgestellt wird?
Wir haben ja schon gesagt, sie ist eine Dirigentin an einem, bei einem Orchester und sie hat eine Frau, sie ist also homosexuell und diese Frau spielt auch im Orchester. Ich kenne mich jetzt mit den Positionen nicht so.
Konzertmeisterin,
also sie sitzt ganz vorne, spielt sozusagen die erste Geige, genau.
Wortwörtlich.
Genau. Privat als auch beruflich spielt sie in Lydia Tarrs Leben die erste Geige. Und die beiden haben eine Tochter. Ich weiß nicht, ob das ihre leibliche ist oder ob sie sie adoptiert haben. Auf jeden Fall haben sie eine kleine Tochter, die heißt Petra. Und mit der wohnen sie dann zusammen in Berlin. Und Lydia Tarr unterrichtet aber auch, glaube ich, in der Juilliard School, fliegt also immer hin und her und
Genau, unterrichtet eben Studenten im Dirigieren. Ja.
Ja. Wollt ihr was ergänzen? Nicht?
Sie hat in Berlin auch noch eine eigene Wohnung. Zusätzlich ja. zu der gemeinsamen mit ihrer Partnerin.
Ich finde eigentlich auch schön, jetzt wo du Sharon, also ihre erste Geige erwähnt hast, ihre Lebensgefährtin, wie beiläufig sie eigentlich eingeführt wird in den Film. Also ich glaube, wir sehen sie zuerst und wissen aber gar nicht, welche Bedeutung sie in Lydias Leben hat. Es wird so nebenbei eben dann so präsentiert. Mhm. Was ja irgendwie sich dann auch in der Beziehung, die wir dann zu sehen bekommen, auch widerspiegelt so ein bisschen. Mhm. Belanglos scheint sie ja doch für sie zu sein. Die Beziehung, also nicht frisch, die Beziehung sozusagen. aber Lydia, genau, was habt ihr für einen ersten Eindruck von ihr eigentlich? So, wie gesagt, wir haben ja gerade schon geklärt, sie wird ja so bam, bam, bam mit allem, was sie erreicht hat, eingeführt. Es gibt dann auch diese Szene, ne, wo sie am kurz vor einem Konzert und immer so schnipst und dann kommt ihre Assistentin noch und bringt ihr noch irgendein Getränk oder sowas, so sehr ritualisiert, und dann schüttelt sie sich und hat ja auch so ein weißes Hemd und sehr streng nach hinten gekämmte Haare, und dann geht sie eben da raus und dann ist ja auch sofort Ruhe, ne, wenn sie rauskommt zu dem Orchester, und ist sehr bestimmend in allem. Und dann sieht man sie in vielen Dialogen, wo so ein bisschen Zeug erklärt wird, was sie da eigentlich macht. Mit Männern vor allen Dingen. Genau, und irgendwann später kriegen wir sie erstmal so als Privatperson zu sehen. Vor allen Dingen finde ich im Dialog mit Francesca, also mit ihrer Assistentin, eher noch als mit Sharon, oder?
Ja, stimmt.
Mhm. Welchen Eindruck habt ihr von ihr so am Anfang?
Ich muss gerade daran denken, bei dem Interview, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie die ganze Zeit doch mit ihrem Finger immer so auf den Stuhl geklopft oder auf irgendwie die Armlehne oder sowas. Und ja, sie hat zwar total beherrscht gewirkt, so nach außen hin. Und auch das Interview hat auch so ein bisschen einstudiert gewirkt, fand ich. Also wahrscheinlich wusste sie vorher, welche Fragen kommen und so. Und hier nochmal ein Lachen platzieren, so hat es ein bisschen gewirkt. Und dann aber nebenbei dieses Fingertattern einfach. Also wo man irgendwie gesehen hat, okay, so beherrscht ist sie gar nicht. Oder sie ist total aufgeregt und irgendwie... Ja, fühlt sich ja vielleicht auch irgendwie unwohl in dieser Situation. Aber also es waren gemischte Gefühle, die ich da wahrgenommen habe bei mir.
Aber das passt ja vielleicht auch zu diesem Ritual, was sie da durchführt, bevor sie rausgeht, auf die Bühne sozusagen, um auch die Aufregung wegzudrücken. Hm. Durch so ein Ritual. Also es würde passen, dass da so eine Unsicherheit einfach durch so bestimmte Handlungen einfach weggedrückt wird. Mhm. Und sie dann manchmal aber so rauskommen. Mhm. Es bricht sich ja auch auf. Wir haben ja dann noch relativ am Anfang dann auch diese schöne Szene mit den Studenten, mit den Studierenden. Wollen wir da jetzt schon drauf eingehen oder erst später? Habt ihr eine These dazu?
Ich finde es gerade total passend, weil da haben wir den Tata ja auch wieder. Sagt man das richtig?
Tattrig sagen oder so.
Tattrig von dem einen Studenten, der halt die ganze Zeit ganz nervös mit seinem Bein gewippt hat. Also, ich war schon selber ganz nervös, als ich zugeschaut habe. Also da habe ich mich auch wieder richtig unwohl gefühlt.
Ich finde auch, das ist so die erste wirklich richtig unangenehme Situation, recht am Anfang von dem Film. Sie sitzt da und macht irgendwelche Klavierübungen und redet über musikalische Dinge mit ihren Studierenden, und den einen hat sie ja so ein bisschen auf dem Kieker, weil es geht, glaube ich, um Beethoven, das habe ich mir gemerkt.
Mhm. Und also er will irgendein Stück proben, was wohl relativ neu ist oder außergewöhnlich, was eben nicht jeder probt, und dann fragt sie ihn, wieso. Ja, und dann entwickelt sich das irgendwie so, dass sie ihn fragt, wieso spielst du denn nicht Bach? Und er sagt dann irgendwie, ja, ich kann das mit mir moralisch nicht vereinbaren, weil Bach ja so kontrovers ist.
Ja.
Genau, ohne dass ich jetzt genau weiß, was da mit Bach los ist, aber ja.
Ich glaube, er sagt sowas wie, ich bin ja pansexuell und Beethoven hat mit mir also gar nichts zu tun.
Ja.
Ich kann mich mit dem nicht identifizieren.
Ich glaube, es ging um Bach und genau, also weil Bach halt ein weißer, misogyner Cis-Mann ist.
So. Genau, und dann artet das irgendwie aus darin, dass sie dann irgendwie darüber redet, ob man
Bachs Werk, seine Stücke verteufeln sollte, nur weil der Mann eben nicht besonders freundlich war oder weiß ich nicht. Irgendwie so war es, glaube ich.
Das ist so eine Werkautor-Geschichte auf jeden Fall. Aber was da auch drin steckt, ist ja, dass sie auf eine sehr merkwürdige Art und Weise ihm zu verstehen gibt, naja, er hat ja so einen Vorschlag mit einem sehr neumodischen Künstler oder einer Künstlerin, ich weiß nicht, habe es mir nicht gemerkt, wer das ist, womit er sich auseinandersetzen will. Und dann sagt sie, okay, gut, kannst du ja gerne machen, aber du weißt schon, dass dieser Künstler eine Referenz an Bach gemacht hat, also musst du dich ja irgendwie auch mit Bach auseinandersetzen. Ne? Weil ohne Bach auch kein... Und das hat sie aber auf eine sehr arrogante und überhebliche Art auch gemacht. Und ich fand so treffend, dass sie ihn, dass er sie dann Bitch nennt und dann rausgeht aus dem Auditorium. Und ich auch gedacht habe, ja, passt auf jeden Fall. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es euch ging, fand ich auch das, was er gesagt hat, furchtbar anstrengend. Also ich habe auch mit ihr mitgefühlt. Diese sehr konfliktgeladene Situation, muss ich sagen, ich hatte da jetzt, ich war auf keiner Seite. Wie ging es euch?
Ich würde sagen, ich war auf seiner Seite auf jeden Fall, ja, weil wenn er das mit sich selbst nicht vereinbaren kann, diese Musik zu spielen und zu interpretieren oder was auch immer, dann ist das auch in Ordnung. Und ich meine, es gibt so viel Musik auf der Welt, dann kann man auch ruhig was anderes wählen und muss nicht unbedingt Bach spielen.
Ja, sie hat halt einfach nicht fünfe gerade sein lassen. Also wenn ich sie charakterisieren müsste, dann würde ich das als so ein sehr geradlinig zugeschnittener, polierter Granitblock machen. Also sie macht einfach so den Eindruck, sie ist so sehr geradlinig, sehr hart, sehr kalt auch in der Richtung. Und das hat sich da halt auch wieder gezeigt. Und anstatt einfach fünfe gerade sein zu lassen, so lass den Jungen halt machen, was er will. Wenn er so meint, dann lass ihn doch, es tut dir ja nicht weh. Das ist halt bei ihr überhaupt nicht drin und sie hat sich ihm halt so ein bisschen damit so, also so aufgedrängt, fand ich, anstatt ihn einfach zu lassen. Und diesen Konflikt hätte man einfach vermeiden können, wenn sie es einfach nur hätte sein lassen.
Sie wollte den Konflikt, ja.
Ja.
Da gehe ich mit, ja.
Sie wollte den Konflikt und sie war halt, wie sie nun mal ist, geradlinig kalt und vor oder durchdringt. Und er hat sich halt aber auch nicht einfach so wegschubsen lassen. Und daraus ist halt eine Konfliktsituation entstanden am Ende. Aber ich würde mich generell auch Cora anschließen.
Franzi?
Ja, also einerseits würde ich sagen, sie hat ihn ja gefragt. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, sie hat ihn gefragt, wieso er dieses Stück gewählt hat und er hat es ihr dann erzählt. Und ja, aber eigentlich, so wie Pia auch schon sagte, hätte sie ja dann sagen können, okay, das ist deine Meinung, das akzeptiere ich jetzt so, aber stattdessen hat sie eben weiter gebohrt und ist dann ausgeartet. Also ich finde auch, diese Frage zu stellen, hatte bestimmt auch methodisch oder didaktisch oder im Unterrichtenskontext schon seine Berechtigung, weil ich glaube, Dirigenten sich da schon Gedanken drüber machen, welche Stücke sie auswählen und welche nicht. Aber vielleicht ist es auch manchmal gar nicht, also vielleicht wird es auch vorgegeben, welches Stück sie spielen müssen. Dann können die vielleicht nicht einfach sagen, ach nee, Bach, das mache ich auf gar keinen Fall. Also muss man vielleicht auch mal abwiegen, ob jetzt man Erfolg haben möchte oder ob man sich sozusagen selbst verwirklicht. Vielleicht war das auch ihre Intention, das zu sagen, aber es war natürlich auch sehr, ja,
das war ein
bisschen zu viel des Guten und auch, ja, genau, eben nicht im besonders netten Ton sozusagen. Mhm. Also, ja, ich würde da sagen, ich kann so beides verstehen, aber es war doch ein bisschen zu viel des Guten am Ende.
Das ist, ich denke auch, das ist, was ich meine. Also, ich fand sie auch wirklich bitchy. Ich fand die Art und Weise, wie sie geredet hatten mit dem Studenten, nicht in Ordnung. Aber ich konnte ihre Position irgendwie ein bisschen verstehen, so wie du gesagt hast. Also, vielleicht sollte man auch mal Bach gespielt haben oder dirigiert haben. um bestimmte Sachen zu verstehen. Aber sie hat es ihm schlecht verkauft. Und dann hat er natürlich geblockiert und so, was ich auch verstehen kann.
Könnt ihr euch denn noch an die Situation erinnern, was genau war? Sie hat ihn dann ja nochmal auf die Bühne geholt und die haben ja beide zusammen dann am Klavier gespielt.
Mhm.
Und daraufhin ist er dann ja aufgestanden und hat sie Bitch genannt, ist rausgegangen. Aber ich erinnere mich gerade gar nicht mehr so genau, was da war.
Also da sind noch ein paar komische Wörter gefallen. Daraus wurde dann ja später ein lustiges Video geschnitten. Mhm. Also sie hat da ja auch sowas wie Masturbation in den Mund genommen und so, diese Wörter, ne? Soweit ich mich erinnern kann.
Ja, sie hat sich sehr ausfallend geäußert.
Ja.
Und hat ihn halt auch einfach bloßgestellt. Mhm. Und dann ist er halt einfach gegangen, weil er sich dachte, nee, muss ich mir nicht antun.
Genau. Also das ist dann so ein Verhalten von ihr gewesen, das fand ich auch überhaupt gar nicht korrekt.
Ja.
Von den inhaltlichen Positionen mal abgesehen. Wo man immer sieht, so die Art und Weise, wie man redet, ist halt auch sehr wichtig. Und das führt mich dazu, dass wir hier auch im Vorgespräch schon irgendwie die Idee hatten, dass sie wirklich Schwierigkeiten, oder mit dir, Pia, hatte ich das, glaube ich, vorhin, dass sie echt Schwierigkeiten hat, zu kommunizieren. Ne? Mhm. Also, dass sie hier natürlich ist, sie hier in der Dozentenposition hat sie eigentlich allen Respekt verdient, ne? Und kann ja irgendwie von den Studenten auch verlangen, was auch immer sie möchte. Ne? Aber wie macht sie es denn auf eine sehr unadäquate Art und Weise, die abschrecken und die Studenten sogar verleiten lassen, Bitch zu ihr zu sagen, zu Recht. Und dann hat sie ja auch Momente, wo sie bestimmte Dinge eben verschweigt, was ja auch zu Problemen führt. Dann vor allen Dingen in der Beziehung mit Sharon, mit der sie ja irgendwie gar nicht redet über das, was in ihr drin passiert. Mhm. Sie hält Sharon immer raus aus dem Emotionalen. Sie ist da, was hast du gesagt, so ein glatter Granitblock? Das ist sie auch ihr gegenüber, finde ich. Oder?
Ja, was mir gerade noch eingefallen ist. Oder dass sie auch wissentlich lügt. Also einfach falsche Geschichten erzählt.
Mhm. Das ist, was wir ja wissen, ne?
Mhm.
Ist irgendwie was passiert und dann erzählt sie es ihrer Frau und aber anders. Variiert. Ja.
Ja, also ich finde auch generell, dass man irgendwie, also du hast ja auch gefragt, was wir für einen Eindruck von ihr hatten. Also ich konnte irgendwie überhaupt nicht emotional bei ihr so andocken, weil sie überhaupt kein emotionaler Mensch ist. Und auch die Beziehung zu ihrer Tochter, da finde ich, manchmal kommt so ein bisschen Emotionen durch, wenn sie, es gibt so eine Szene, da sitzt sie mit ihrem Auto und dann singt sie irgendein Kinderlied. Das fand ich irgendwie so einen menschlichen Moment.
Mhm.
Oder wenn sie nachts am Bett von ihr sitzt und ihr den Fuß hält, warum auch immer die Tochter sich das immer wünscht. Also es ist, wenn es um die Tochter geht, hat man irgendwie den Eindruck, da kommt so ein bisschen Gefühl rüber. Aber sonst ist es sehr, sehr rational und sehr, ja, Granitblock-mäßig.
Mhm. Ja. Ich finde auch, dass in den beiden Szenen mit ihrer Tochter sie am allerweichesten ist. Definitiv. Sie da am emotionalsten oder am nahbarsten auch ist in den Momenten. Sonst macht sie immer ganz schön zu. Aber vielleicht sind dann halt auch diese kleinen Tatrichs, die sie hat, ne, diese Momente, wo sie manchmal neben sich zu stehen scheint und so, so eben Äußerungen dieser unterdrückten Emotionen an ihr. Ich finde ja auch, werf das jetzt einfach mal in den Raum, dass ich sie extrem unweiblich finde. Also nicht nur, dass sie auch in einer Szene sagt, ich bin ja der Vater von Petra, also sich selbst als etwas Männliches bezeichnet. Ich finde generell, dass sie sehr unweiblich in dieser Figur Lydia Tarr rüberkommt. Sie hat immer Hosen an und weiße Hemden und meistens streng zurückgekämmte Haare und ist immer tough und...
Und die Schuhe. Ich fand das so krass. Die Schuhe, die sind mir aufgefallen. Die sahen aus, als wären die ihr irgendwie 4 Nummern zu groß oder so. Und die waren auch richtig groß und klobig und haben unter dieser weiten, das war ja schon so eine weite Hose, ne, mit weit ausgestellten Beinen. Und da haben diese Schuhe die nochmal so gigantisch rübergeguckt.
Und als wäre die Brust auch weggedrückt, ne, unter dem Hemd so.
Ja.
Ja. Relativ ungeschminkt war sie auch meistens.
Ja.
Wie würdet ihr damit gehen?
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht war es auch irgendwie dramaturgisch oder vom Regisseur so gewollt, dass sie so aussieht, aber vielleicht ist es eben auch von Lydia selbst so gewollt, dass sie halt vielleicht eher maskulin wirkt, weil sie dann vielleicht
gemerkt hat, dass sie so irgendwie weiterkommt und dann irgendwie doch ernster genommen wird, als wenn sie jetzt total weiblich rüberkommt. Weil es kann ja auch sein, dass Leute dann trotzdem noch Vorbehalte haben, wenn sie sich jetzt weiblicher geben würde. Und dann hat sie vielleicht einfach gemerkt, ja, wenn ich jetzt härter aussehe und auch härter wirke, dann werde ich irgendwie ernster genommen. Also ja, würde ich auch mitgehen tatsächlich.
Naja, es ist ja an sich auch eine recht maskuline Welt, oder? In der sie da fungiert als eine von so gut wie gar keinen Frauen in der Dirigentenszene, die der Erfolg hat. Also die These wäre dann eben, gerade weil sie eher Mann ist als Frau, der Erfolg ihr auch zuzuschreiben ist, oder?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie sich halt angepasst hat für den Erfolg, um halt auch an irgendeinem Punkt besser durchzukommen oder sich besser anzupassen. Aber da wirft ja natürlich sich auch nochmal die Frage auf, wann ist man eine Frau, wann ist man ein Mann und wie viel hat die Selbstpräsentation wirklich damit zu tun?
Ja. Ja. Wie würdest du es in Bezug auf den Film jetzt beantworten?
Also in Bezug auf den Film würde ich sagen, dass sie sich schon selber als Frau sieht und identifiziert, aber sich halt dem Ganzen angepasst hat. Also dem ganzen System, in dem sie navigiert, dass sie sich dahingehend angepasst hat. Und dann kommt natürlich auch nochmal der Faktor ihrer Homosexualität ein bisschen ins Spiel, weil es natürlich auch bei Lesben verschiedene Richtungen gibt, die sich eher maskulin präsentierende Lesbe oder halt die weiblich präsentierende Lesbe. Und das ist halt vielleicht auch etwas, in das der Film ein bisschen reinspielt. Aber das ist Interpretationssache.
Naja, so eine genaue Selbstdarstellung ist hier eindeutig. Also ich würde es eher als maskulin interpretieren, das, was wir zu sehen bekommen.
Ja, also sie präsentiert sich definitiv
als eine maskulin. Als eine maskuline Frau. Also sie ist schon immer noch als Frau erkennbar. Aber dem Todd Field wird ja auch vorgeworfen, dass er da eigentlich eine Figur geschaffen hat, die eigentlich an sich ein weißer Cis-Mann sein könnte. Und die Frage ist, warum hat er sie dann hier mit Kate Blanchett besetzt? Warum hat er da eine Frau draus gemacht? Habt ihr eine Idee?
Das ist doch eigentlich der Witz an der Sache, dass sich eine Frau so präsentiert, damit sie durchkommt. Das ist ja der Witz.
Ich denke auch, dass das so der Kern des Films an sich ist, oder?
Also ich habe mich tatsächlich hinterher auch gefragt, nicht warum es eine Frau ist, aber ich habe mich gefragt, ob ich das vielleicht auch gut gefunden hätte, wenn sie jetzt nicht lesbisch gewesen wäre. Mhm. Also wenn sie praktisch, also nicht, weil ich jetzt gegen homosexuelle Repräsentation bin, sondern weil ich es vielleicht auch mal ganz spannend gefunden hätte, wenn sozusagen eine Frau gegenüber Männern ihre Machtposition ausnutzt. Ich weiß, ob das vielleicht zu unrealistisch wäre, aber eigentlich wäre es auch mal ganz spannend, wenn sozusagen nicht die Frauen irgendwie die Opfer von ihr werden, sondern vielleicht auch mal Männer.
Na gut, du hast ja den einen Studenten und dann später ja auch den Zweitdirigenten, den sie rausmobbt.
Mhm. Ja, und vielleicht würde das auch, weiß nicht, noch ein größeres Thema aufmachen, die ganze Sache, wenn dann sozusagen hinterher dann irgendwie die Männer ihr gegenüber Vorwürfe äußern und dann kommt ja noch dazu, dass Männern das nicht so geglaubt wird und eben dieses Männlichkeitsbild dann noch dazu kommt, ich weiß nicht. Aber ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, ob das nicht auch mal spannend wäre, wenn sie eben eine Frau wäre, die sozusagen Männer dominiert und ihre Macht ausnutzt.
Ich finde eigentlich ganz spannend, ich habe den Film gesehen und auch mich so ein bisschen gefragt, okay, wo habe ich vielleicht manchmal auch so eine Eigenschaften von ihr? Also so Eigenschaften, die ich aber auch ablehne. Und ich fand es halt einfach erschreckend zu sehen, okay, Frauen können so sein. Und natürlich gibt es Frauen, die auch so sind, wie Lydia Tarr. Und einfach dieses so, okay, ich habe keine Ahnung, Frauentag, was soll das sein? So ungefähr, ne, kenne ich nicht. Immer eher gegen Frauen zu sein und Frauen auszunutzen für sich selbst. Das machen nicht nur Männer, das können halt auch Frauen machen untereinander so. Und das halt einfach irgendwie zu sehen. Also ich fand das erschreckend auch so, ja.
Ich finde jetzt eine gute Überleitung wäre es jetzt mal diese Geschichte mit Christa und Francesca und sowas in den Fokus zu nehmen. Diese Geschichte, die ihr dann zum Verhängnis wird. Denn dann gibt es ja, sie hat ja Francesca, ihre Assistentin, die sie irgendwie gleichzeitig auch, glaube ich, sehr respektiert und irgendwie auch liebt auf eine gewisse Art und Weise, aber auch sehr drückt. Und im Lauf des Films kommt ja auch raus, dass Francesca hat auf jeden Fall irgendein Problem mit Lydia und es wird klar, es geht um Christa, eine gemeinsame Freundin, die irgendwie rumstresst im Hintergrund und irgendwie emotional fertig ist. Und was wohl an Lydia liegt und sie drückt das ja immer so weg. Und das ist quasi so eine Dreiecksgeschichte, ohne dass wir den dritten Part kennen in diesem Fall. Genau, hier zeigt sich auf jeden Fall nochmal Lydias Emotionslosigkeit und Härte, ne? Gegenüber dieser unbekannten Christa. Denn ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das spoilern sollen oder nicht. ich glaube, wir machen es nicht. Vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Leute, die ins Kino gehen wollen. Auf jeden Fall wird eben diese Geschichte Lydia zum Verhängnis. Denn da wird irgendwas, wie man so schön sagt, in der Politik durchgestochen. Es kommt etwas ans Licht in den Medien, was sie in einem schlechten Bild dastehen lässt. Das hat eben mit dieser Christa zu tun. Und dann distanzieren sich eben plötzlich alle von ihr. Und da geht es ja im Grunde um diesen Machtmissbrauch, ne? Lydia als Frau gegenüber einer anderen Frau. Emotionaler Machtmissbrauch, vielleicht auch Positionsmachtmissbrauch. Weil Francesca ist ja im Endeffekt auch eine Dirigentenanwärterin und ich dachte, das war mit Christa auch so. Das wird mal so in Nebensätzen angedeutet. Also es sind quasi Schülerinnen von ihr beide. Mhm. Genau. Wollt ihr dann noch was dazu sagen? Also das Thema Machtmissbrauch gegenüber diesen beiden Frauen?
Also nur, dass es tatsächlich sehr, also sehr hintenrum erzählt wird. Also es wird jetzt nicht zum Beispiel in einem Dialog gesagt, dass das und das ist passiert und das und das und das folgt daraus, sondern muss sich eben irgendwie so ein bisschen selbst erarbeiten als Zuschauer.
Der Hollywood-Film hätte jetzt hier so eine Mega-Szene draus gemacht
genau,
und es uns also gegen den Kopf geknallt, damit ihr es auch wisst.
Oder ein Flashback gezeigt oder genau. Irgendwie so. Also
und hier ist es sowas so nebenbei. Ne?
Ist überhaupt nicht. Man bleibt in dieser geradlinigen Erzählung und sozusagen an Lydia dran. Und so wie sie es erfährt, erfahren wir es praktisch eben auch. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und man muss auf jeden Fall mitdenken in dem Film. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann mal so eine halbe Stunde schlafen kann oder so. Man muss schon dabei bleiben, damit man das auch mitbekommt. So. Also es ist sehr subtil. Man muss sich das auch ein bisschen zusammenreimen. Also man kann sich vorstellen, was passiert sein könnte, aber es wird einem jetzt nicht direkt gezeigt, was ich eigentlich ganz gut fand. Und war mal eine Abwechslung zu den Filmen, die ich sonst so schaue. Ja.
Es wird halt facettenweise immer nur angedeutet. Und sie denkt ja auch offensichtlich nicht so viel drüber nach, sonst würde es ja auch mehr gezeigt werden. Also man erfährt das quasi auch so ein bisschen aus der Position von einer außenstehenden Person, die das dann erst am Ende zum Beispiel in diesem Artikel sieht. So mal, es gibt diese Vorandeutung, und so, oh, und hier eine Facette und da eine Facette. Und du denkst dir so, da ist wohl was. Aber du erfährst es nie konkret und du musst dir das halt zusammenpuzzeln.
Weil sie auch selber immer verleugnet.
Ja, genau. Sie lügt sich halt selber darüber
an. Sich selbst und auch ihre Frau. Und die Frage, die sich aber, finde ich, spannenderweise ergibt in dem Film, ist ja, wenn sie offener mit der ganzen Thematik umgegangen wäre, wäre das dann ihr am Ende auf die Füße gefallen? Also das ist so eine Frage, die ich mir dann schon gestellt habe. Sie hat es ja mal weggedrückt von sich und dann ist es wie ein großer Tsunami über ihr zusammengeknallt. Den sehen wir zwar nicht, den Tsunami, aber wir sehen sie als gebrochene Frau am Ende.
Es war halt ihr Versuch wegzurennen, aber dieser Versuch ist halt gescheitert. Und ob man, also es hätte sie so oder so eingeholt, egal ob sie es jetzt offen zugegeben hätte oder nicht.
Ja, aber das wäre die Frage, ne? Wenn sie damit offener umgegangen wäre, hätte es sie dann so kalt erwischt?
Also was sie getan hat, hat nun mal Konsequenzen nach sich gezogen und die wären so oder so aufgetaucht. Aber sie hätte sich vielleicht den ganzen Aufstieg und dann spiralisierenden Fall erspart, wenn sie einfach nur gesagt hätte, so hey, es ist passiert.
tut mir leid. Und wenn Leute, oder vor allem wenn bekannte Leute sich entschuldigen, wird ja sehr, sehr gerne dann das alles relativiert und gesagt, ach, es ist okay, ja, die Person hat Reue gezeigt. Also hätte das vielleicht für sie einen strategischen Nutzen gehabt. Ja.
Ich kann mir aber auch tatsächlich vorstellen, dass sie das vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Also dadurch, dass sie eben so kühl ist, dass sie das vielleicht gar nicht so empfunden hat, wie es ihr dann vorgeworfen wird oder so. Also
ich fand auch, dass sie sich vielleicht in ihrer Position viel zu sicher gefühlt hat, die sie sich da erarbeitet hat, dass ihr nichts mehr irgendwas anhaben kann. Was ich eigentlich sehr schön fand in dem Film, weil ihre Welt eigentlich für mich sehr eng gezeigt wurde. Also sie ist natürlich immer in jedem Bild irgendwie zu sehen gewesen, aber die Ausschnitte um sie drumherum, fand ich, waren immer eng. Egal, wo sie auch immer war. Berlin hat man überhaupt gar nicht gesehen, sondern man hat die eine Wohnung und die andere Wohnung gesehen und vielleicht nochmal die kurze Strecke, die sie mit dem Auto gefahren ist oder gejoggt ist. Also das heißt, sie hat überhaupt gar kein Interesse an dieser Stadt gehabt. So, und sie hat sich konzentriert auf ihren Arbeitsplatz, ihre Wohnung, joggen, fertig. Das ist Lydia Tarr. Also sie hat eigentlich einen sehr engen, begrenzten Horizont gehabt. Also hat sich da auch irgendwie eingemauert in ihrer Welt und hat nicht damit gerechnet, dass sowas über sie zusammenbricht. Und das ist ja auch, passt ja auch dazu, ne, dass man das immer nur so von ganz hinten, so ganz leise irgendwie überhaupt wahrnimmt, das, was um sie herum gewabert wird. Und letztendlich hat es aber doch zum Zusammenbruch geführt, was ja auch eine schöne Szene ist. Genau. Ihr habt auch noch, glaube ich, kleine Thesen, aber diese eine Szene, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, das ist ja für mich so der Moment gewesen, dass, also jetzt ist vorbei, jetzt ist sie gefallen, also metaphorisch, wortwörtlich fällt sie in dem Film. Denn es gibt ja noch die Olga, die neue Cellistin im Ensemble, in die sie sich so ein bisschen verguckt. Meine Theorie ist, dass sie sich auch ihre eigene Jugend zurückwünscht in Form dieser Cellistin und ihr deswegen so ein bisschen hinterher rennt. Und es gibt dann diesen Moment, wo sie, der Olga, die springt aus dem Auto raus, verschwindet in so einem Abrisshaus und sie läuft ihr hinterher, um ihr irgendwie so ein Teddybär zu geben. Und dann ist Olga aber komplett weg und Lydia steigt in einen total ekligen, feuchten, dunklen Keller. Und das ist eine ganz merkwürdige Szene. Also sie ist halt wirklich unten im ekligsten irgendwo angekommen in dieser Stadt, im Untergrund. Da, wo sie vielleicht nie hin wollte.
Die Treppenstufen, die sie runtergeht, man kann ja auch von außen, wir Zuschauerhunde können ja gar nicht sehen, wo diese Treppenstufen jetzt hinführen. Es ist ja wirklich duster. Super dunkel. Also man sieht gar nichts. Es ist so ab in den Abgrund.
Ihre innere Dunkelheit.
Und dann tauchen ja auch diese komischen Hunde auf und sie fängt an zu rennen. Und dann fällt sie auf ihre Nase. Also sie fällt.
Ja.
Das ist der Moment des Falls.
Der soziale und moralische Abstieg. Ja. Der wird ja visuell da.
Der ist visuell gezeigt. Da eingefangen.
Ja.
Weil letztendlich, ne, so der Rest von dem Film ist schon sehr nachvollziehbar. Das sind alle Dinge irgendwie nachvollziehbar. Ein bisschen Mystisches klingt an, immer wenn sie so ein bisschen neben sich steht in den Momenten, wo du schon merkst, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung, da knistert was in ihr drin. Aber es ist alles nachvollziehbar. Diese Szene war echt merkwürdig. Ja, und danach wird eigentlich nicht mehr viel besonders Gutes erzählt.
Ich finde, das passt aber auch alles so schön zusammen. Also diese Leerstellen und Momente, wo man irgendwie doch nicht so richtig weiß, was ist jetzt hier eigentlich passiert. Also es bleiben so viele Sachen halt einfach im Dunkeln verborgen. Und das zeigt sich ja in ihrem Charakter auch einfach so gut. Also es ist irgendwie der Film, ist gleichzeitig, wie der Film gemacht ist, spiegelt es gleichzeitig ihren Charakter wieder. Das so extrem geräuschempfindlich und hört diese Geräusche, steht auf nachts, schleicht durch ihre Wohnung und versucht, den Ursprung zu finden, woher diese Geräusche kommen, also das Ticken des Metronoms oder irgendwas anderes oder eine Sirene spielt auch immer wieder eine Rolle. Und das finde ich auch einfach toll, weil ich kann es auch fühlen. Ich kenne das auch so nachts einfach, diese ganz kleinen Geräusche, wie schon das Ticken einer Uhr einfach unglaublich störend sein kann. Und trotzdem wissen wir Zuschauenden nicht manchmal, war dieses Geräusch jetzt wirklich echt oder hat sie sich das nur eingebildet? Und wie ist dieses Geräusch überhaupt entstanden? Wie konnte es zum Beispiel sein, dass dieses Metronom mitten in der Nacht anfängt zu ticken? Und genau, und wieso waren dann da auch so kleine Symbole wieder versteckt, die ja auch immer wieder im Laufe des Films auftauchen? Also ja, das fand ich cool, weil das war auch wieder so was ich mir nicht so gut erklären konnte. Genau.
Also Ich würde sagen, dass das auch wieder metaphorisch ein bisschen für ihr Unterbewusstsein steht. Denn das Ticken und alles ist halt so die Erinnerung so, hey, du hast was gemacht, was absolut nicht okay war und es holt dich ein. Aber sie versucht es halt zu unterdrücken. Sie hält jetzt zum Beispiel auch dieses Metronom so wirklich mit so einer Hand so richtig angedrückt an. Also sie umklammert das ja richtig, damit das aufhört zu ticken. Und alles, was sie erinnert oder was damit zu tun hat, mit dem, was passiert ist, zerreißt sie ja und schubst das ja wirklich wutentbrannt weg und drückt es runter mit aller Kraft. Und das Muster selber ist ja, das waren ja vor allem, glaube ich, so verschwungene, ineinander verschwungene Spiralen und Muster. So. Es ist alles miteinander verwoben und das ist, glaube ich, auch der Witz an der Sache dabei. Ja, ach so, die Szene, die mir übrigens im Gedächtnis geblieben ist, das hatte ich zwar auch schon gesagt, aber die Szene, wo sie über die Wiese rennt, beziehungsweise halb über die Wiese, halb über die Wege, auf dem Weg zu so einem Zeitungskiosk in einem Park, wo sie joggt, das war auch um die Zeit herum, wo sie die Schreie gehört hat. Ich weiß nicht, ob sie die Schreie vor oder nachher gehört hat, aber ich fand es interessant zu sehen, wie sie sowohl über die Wege als auch über das Gras gegangen ist, so ohne Rücksicht auf Verluste, komplett geradlinig.
Ich gehe meinen Weg.
Genau, sie ist halt einfach ihren eigenen Weg gegangen und hat sich nicht um irgendwas anderes gekümmert und hat auch die Wege, die vorgegeben waren, halt ignoriert. Was zum einen natürlich ein bisschen zeigt, wie sie sich dem System entgegenstellt und dem System trotzt, weil das halt einfach nicht für Frauen gemacht ist. Aber zum anderen halt auch, was dazu nötig war, dass sie so weit gekommen ist. Zum Beispiel, dass sie auf das Gras tritt und es somit ein bisschen kaputt macht. Und der Zeitungskiosk, da holt sie sich halt eine Zeitung, wo sie drauf ist und ich glaube, ihre Erfolge aufgelistet sind. Und das ist dann natürlich metaphorisch für ihren Erfolg. Und dann, sie geht sehr geradlinig und ohne Rücksicht auf Verluste zu dem Weg oder auf dem Weg zu ihrem eigenen Erfolg und ihrer eigenen Größe.
Ja, gehe ich komplett mit.
Ich finde aber auch spannend, weil bei dem Rasen ja auch keine Zäune drumherum sind und man kann Zäune ja wiederum als Grenzen deuten und dass, wenn keine Grenzen da sind, also da unsichtbare Grenzen oder gedachte Grenzen, das ist ihr schon mal völlig egal, die übergeht sie auf jeden Fall.
Ja.
Vielleicht auch schon höher gesteckte Grenzen auch, aber ja, solange da jetzt nichts ist, was ihr irgendwie sich wirklich sehr stark in den Weg stellt, wird sie einfach machen, was sie will. Also einfach alles überrollen wie so eine Dampfwalze.
Ja, also man hat ja auch gesehen, dass zum Beispiel moralische Grenzen für sie ja auch nicht wirklich existieren. Denn sehr viel von dem, was sie gemacht hat, war ja einfach nicht moralisch in dem Sinne. Und sie geht eigentlich nur ihren Weg nicht, wenn es Tatsache Autorität ist, die über ihr steht, die sich in den Weg stellt und sie halt mit Kraft davon abhält.
Ja, oder eben der einzige Mensch, der da irgendwie das vermag, sie wirklich als vielleicht als wirkliche Lydia eben dastehen zu lassen, ist eben Petra, ne?
Mhm.
Also wo sie selbstlos ist, da tut sie nichts für sich, sondern da tut sie etwas für Petra, für einen anderen Menschen. Das ist in dem ganzen anderen Restfilm nicht irgendwie über den Weg gelaufen.
Ja, obwohl auch das am Ende eher genommen wird.
Ja, sie fällt halt.
Ja. Sie verliert halt auch das, sie verliert halt alles, was ihr wichtig ist.
Ja.
Also ich glaube, ich muss die ganze Zeit an diese Nachbarin denken von ihr. Also sie hat ja auch eine Zweitwohnung, eine kleinere, wo sie immer wieder sich zurückzieht und irgendwas komponieren will. Und gegenüber von ihr wohnt eine Frau, die ihre Mutter pflegt. Und dann gibt es so ein paar Szenen, wo sie eben rüber zu Lydia geht und sie um Hilfe bittet, weil sie irgendwie nicht weiterkommt mit der Pflege ihrer Mutter. Also die ist irgendwie aus dem Stuhl gefallen oder so. Und irgendwie, weiß ich nicht, fand ich diese Szenen auch so ein bisschen gruselig. Und frage mich irgendwie die ganze Zeit, ob das vielleicht damit zu tun hat, also dass dann ihre Welt so ein bisschen, also man sieht dann nicht nur noch ihre Wohnung, sondern auch eine andere Wohnung von einer
anderen Person sozusagen, also dass sozusagen sie mit der Realität konfrontiert wird und dass es irgendwie auch noch andere Menschen oder Probleme gibt oder ja, ich weiß nicht so genau, wie man jetzt diese Nachbarin von gegenüber deuten soll. Also auf jeden Fall weiß ich nur, dass ich diese Szenen mit dieser Nachbarin einfach unglaublich gruselig irgendwie fand. So.
Ich finde das total passend, weil sie hat sich ja direkt danach auch gewaschen oder zumindest versucht, bis es dann geklingelt hat. Also wirklich die, so als wäre sie kontaminiert worden mit der äußeren Welt. So ja, ich will damit auf jeden Fall nichts zu tun haben und bleib mir bloß fern damit. Ist ja auch wie geflüchtet dann aus der Wohnung hinterher.
Sie ist ja auch total überfordert, ne, mit der Situation, weil die Nachbarin bittet sie ja, mit der alten Mutter zu helfen. Aber interessanterweise gibt es dann ja nochmal eine Spiegelung, weil die alte Nachbarin halt tatsächlich stirbt. Und dann gibt es halt offensichtlich noch eine andere Tochter, die sich nicht um die alte Dame gekümmert hat, aber die dann jetzt die Wohnung verkaufen will. Und dann fängt sie ja an, eben dieses Lied zu singen. Und das ist aber schon ein Moment, wo ganz schön was schon zusammengebrochen ist, glaube ich, in ihr. Und wo sie halt offensichtlich in der Lage ist, zu sehen, es gibt Menschen, die benehmen sich halt scheiße. Die haben eben keine Rücksicht auf andere Menschen und so, was ja eigentlich ihr eigenes Spiegelbild sein müsste. Also und sie hat da dieses herrliche Lied, was sie da singt und durch die Wohnung hüpft und sowas. Ja, also irgendwas macht schon Klick in ihr, aber es ist zu spät, glaube ich.
Mhm. Ja. Sie sieht halt alles im Absturz von unten aus einer anderen Perspektive klarer.
Wir sind relativ weit jetzt hier schon mit unserer Aufnahme. Deswegen frage ich euch jetzt, es hat sich so ein bisschen jetzt rund angefühlt, aber gibt es noch was ganz Wichtiges, was ihr unbedingt noch loswerden wollt?
Ich würde höchstens noch mal sagen, das gesamte Konzept, wie sie sich verhält mit Doppelmoral, Kommunikation, dem Konzept von einfach mal die Fresse halten und generelle Verhaltensweisen. Also sie kommuniziert nicht und wenn sie kommuniziert, dann macht sie das komplett falsch, ohne Rücksicht auf Verluste und sie wird ja letzten Endes auch auf mehreren Ebenen von dem System unterdrückt, aber sie fügt sich dem halt und anstatt dann mit den Leuten zu agieren, die das Ganze ändern könnten nachhaltig und sich dafür einzusetzen, dass es Veränderung gibt, erschließt sie sich halt einfach ihr Ding zu machen, ohne Rücksicht auf Verluste und auch sich selber und anderen ins Knie zu schießen in einer egoistischen Art und Weise, die halt am Ende zu ihrem eigenen Fall führt.
Na, systemerhaltend, ne? Also sie kennt halt die Regeln ihres Systems, die hat sie verinnerlicht, die wendet sie auch an und verlangt das auch von allen anderen ohne Rücksicht. Und dann halt, was sie halt nicht wahrnimmt, ist, dass sich wirklich Gesellschaft ändert. Na, hier kommt ja die MeToo-Debatte rein, das hatten wir vorhin mit dem Studenten, der eben nicht mehr Bach spielen möchte, auch diese Werkautortrennung und so. Das sind ja alles tatsächlich aufgeworfene Fragen, die noch gar nicht so alt sind, denen sie sich total verweigert, also die neuen Ideen und die ihr letztendlich die mit dazu beitragen, dass sie fällt. Weil sie sich dem eben nicht öffnet, tatsächlich. Mhm. Sie denkt halt, ihr System ist so sicher. So empfinde ich das ein bisschen.
Ja, und ich fand es noch interessant, dass am Ende im Fall hier ihr halt alles vorgehalten wurde. Also sie hat sämtliche Sachen, die sie gesehen hat, nochmal, also die wurden ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise gespiegelt. So das, was sie Christa angetan hatte, wird am Ende gespiegelt und auch sonst alles.
Ja, sie hat, das kann man ja vielleicht noch sagen, also sie hat Christa ja im Endeffekt ausgeschlossen und letztendlich ist, ne, aus ihrem Leben und jetzt ist sie quasi aus diesem ganzen Dirigentendasein ausgeschlossen worden. Mhm. Zumindest von der High Society da, Berliner Symphonie, ja.
Ja.
Genau. Nochmal meine Eingangsfrage zum Ende, so, was für eine Person ist oder Figur ist Lydia jetzt so für euch am Ende des Films, am Ende des Gesprächs? Habt ihr Mitleid mit ihr gehabt? Cora schüttelt den Kopf, ne?
Auf gar keinen Fall.
War verdient, klar, war unglücklich, aber selber schuld. Das eigene Grab gegraben am Ende, selber schuld.
Ich bin schon zwiespältig mit ihr. Ich finde nie, dass sie so dauerhaft nur als Unsympathin dargestellt wurde. Ich habe schon mit ihr mitgelitten und habe auch schon gedacht, auch, warum bist du so versteinert?
Aber sie hat ja das Zwischenmenschliche geopfert dafür, dass sie so weit kommt. Richtig. Und das ist halt auch eine Wahl, die sie getroffen hat. Und diese Wahl hat sie am Ende nun mal eingeholt. Und es ist, ja, es ist bitter. Und ja, auch sie war irgendwo ein Opfer, aber sie war halt auch genauso eine Täterin. Und
ein Opfer ihres eigenen Ehrgeizes, würde ich das mal nennen.
Also sie war halt auch genauso irgendwo eine Täterin und die Tat war nun mal getan und dann hat sie sie eingeholt. Und dann ist das am Ende auch ein bisschen die Devise selber schuld.
Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob sie aus diesem Ganzen überhaupt irgendwas gelernt hat oder sich reflektiert. Also keine Ahnung, ich könnte auch mir denken, dass sie einfach jetzt gefallen ist und sich denkt, okay, dann fange ich jetzt von vorne an, aber sozusagen den gleichen Weg nochmal geht, weil sie irgendwie sich denkt, ja, ich bin zwar jetzt vielleicht wieder ganz unten, aber ich schaff's schon wieder hoch. Also ich bin mir nicht so sicher, ob sie da tatsächlich jetzt für sich irgendwie was draus gelernt hat. Weiß ich nicht.
Also ich glaube Tatsache, dass sie sich gegen Ende einfach noch mehr angelogen hat. Also auch die letzte Szene, sie hat sich ja selber noch angelogen und war ja in so einer eigenen Illusion gefangen. Ich glaube, da würde sie wahrscheinlich noch mal draus aufwachen an irgendeinem Punkt.
Ich finde auch, also sie war schon ziemlich alleine und nichts außer ihres Dirigieren hat sie ja gar nichts mehr gehabt. Was ja mit diesem, ich dirigiere jetzt ein Orchester in einer völlig fremden Welt, das für mich total symbolisiert hat. Das Dirigieren ist die einzige Konstante in ihrem Leben. Mhm. Sonst hat sie nichts.
Ja, ich würde auch sagen, das zeigt der Film eigentlich ganz schön, dass halt irgendwie nicht nur so Ehrgeiz, Kontrolle, Erfolg wichtig ist im Leben eines Menschen, sondern auch das Zwischenmenschliche. Und auf der Ebene hat sie halt voll verkackt und deswegen hat sie auch ihr Leben ziemlich verkackt. Ja, Arbeit und Erfolg, beruflicher Erfolg ist halt nicht alles. So, da hat echt die Balance gefehlt. Es war zu einseitig.
Könnte man ja echt jetzt noch hier die Stelle These aufstellen, geht das überhaupt als Frau, ne? Dass man halt ein emotionales Wesen bleibt und gleichzeitig erfolgreich im Job ist. Aber das ist für eine andere Sendung
nur ein Thema. Um noch einmal auf deine letzte Frage zurückzukommen, wenn ich sie mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen Thea.
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 Naja, das ist ja ihr Name.
Ja, das ist der Witz.
Thea. Die eklig, klebrige Masse heiß. Danke fürs Zuhören. In 4 Wochen gibt es einen neuen Film. Wir wissen noch nicht, welcher es sein wird. Bleibt trotzdem dran. Tschüss.
Tschüss. Tschüssi.
War schön mit euch.